Ich bin auf dem Weg zum Himmel und unterwegs repariere ich ein paar Fahrräder. Ich denke, dass es eher selten ist, dass wir uns von dem Ziel unseres Lebens her definieren. Eigentlich reden wir viel lieber über die Fahrräder, eben über das, was wir gerade machen, was wir so zu tun haben, was uns ausfüllt. Dass wir auf dem Weg zum Himmel sind, das ist hier in Heiligenstadt sicherlich häufiger Thema als woanders oder in meiner Generation. Gedanken an den Himmel kommen, wenn geliebte Menschen sterben. Es tröstet uns dann, wenn wir wissen, dass sie im Himmel, dem Ziel ihres Lebens, angekommen sind. Und gleichzeitig fragen wir uns, was ist das denn überhaupt mit dem Himmel? Wie können wir uns den denn so vorstellen? Will ich mich überhaupt damit beschäftigen? So alt bin ich doch noch gar nicht. Ich lebe doch noch so gerne. Mir geht's doch noch gut. Ich habe noch so viel vor mit dem Himmel. Da kann ich mich auch später noch beschäftigen. Paulus sieht das im Philipperbrief etwas anderes. Ich lese uns aus dem ersten Kapitel die Verse 21 bis 24. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Wenn ich aber weiterleben soll im Fleisch, so dient mir das dazu, mehr Frucht zu schaffen, und so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn es setzt mir beides hart zu. Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Paulus schreibt diesen Brief an die Philipper aus seiner Gefangenschaft in Rom. Und wenn man in so einem Gefängnis sitzt, dann können einem ja so die merkwürdigsten Gedanken kommen. Vielleicht fängt man an, seine Flucht zu planen. Bloß raus hier, egal wie. Endlich wieder meine Freiheit bekommen und tun und lassen, was ich will. Ist das denn nun der Dank dafür, dass ich Gott gedient habe? Warum schickt er mir nicht mal wieder ein paar Engel, die mich hier rausholen? Aber Paulus' Gedanken sind hier anders. Er rechnet damit, dass sein Aufenthalt im Gefängnis mit dem Tod endet. Und er hadert nicht mit seinem Schicksal. Er bittet Gott nicht darum, ihm den Tod zu ersparen, sondern er schreibt der Gemeinde in Philippi, dass er richtig hin und her gerissen ist. Er weiß, dass auch sein noch so wertvoller Dienst auf der Erde, alles, was ihm an Guten begegnet ist, letztlich nicht das aufwiegt, was er so schmerzlich vermisst. Er hat so richtig Lust auf den Himmel. Deswegen betrachtet er das Sterben als Gewinn. Ein für uns unglaublicher Gedanke, denn gewinnen kann man doch immer nur auf der Erde. In gewisser Weise stimmt das ja auch. Wenn wir den Satz zitieren, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, dann wissen wir, dass unser Sterben nur dann Gewinn sein kann, wenn das Leben des Verstorbenen aus Christus bestand. Wenn wir am Ende unseres Lebens sagen können, ich habe Glauben gehalten, dann haben wir nicht nur ein Leben auf der Erde mit Christus gewonnen. Aber der Himmel ist der Ort, wo wir dann unsere Siegeskrone bekommen, wo wir für unsere Treue und unseren Glaubensgehorsam auf Erden belohnt werden. Der Himmel ist die Krönung, das absolute Ziel. Und deswegen können wir als Christen das Sterben eigentlich nur als Gewinn empfinden. Der ganze Philipperbrief ist geprägt von diesem Ziellauf. Im dritten Kapitel sagt Paulus weiter, wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Unser Bürgerrecht aber haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht über alles. Paulus betrachtet das, was er auf dieser Erde für Gott und Menschen erreichen möchte, als Positionslichter auf diesem Marathonlauf. Und bei diesem Lauf geht es einzig und allein darum, die Ziellinie zu erreichen, den Siegespreis zu erhalten, nämlich ein Leben in Gottes Herrlichkeit, ein Leben im Himmel bei ihm. Deswegen kann für Paulus Sterben nur Gewinn sein. Ja, inmitten schwerer Krankheit beschäftigen wir uns dann auch wieder mit dem Himmel, aber dann doch wieder mit der Angst vor dem Sterben. Und wenn wir wieder gesund sind, dann haben wir wieder viele Fahrräder, also irdische Sorgen, im Kopf. Und wer beschäftigt sich schon ständig immer mit den ewigen Zielen, wenn wir hier auf der Erde täglich mit ganz banalen Problemen fertig werden müssen? In der Tat ist das gar nicht so leicht, denn wir sollen ja unseren Alltag als Christen bewältigen und das zeugnishaft. Wir sollen unsere Fahrräder reparieren und unseren Auftrag hier auf der Erde erfüllen. Auch Paulus im Gefängnis wusste, dass er hier auf der Erde um der Gemeinde willen wahrscheinlich noch sehr von Gott gebraucht werden würde. Im Alten Testament gibt es eine sehr anrührende Geschichte. Der Prophet Elisa steht auf der Todesliste der Aramäer, weil er durch göttliche Offenbarung gezeigt bekommen hat, was sie vorhatten. Sein Haus wird von einer Kompanie aramäischer Soldaten eingeschlossen und Elisas Diener gerät in Panik. Aber Elisa bleibt völlig gelassen. Im 2. Könige 6 lesen wir, da sagte Elisa zu seinem Diener, fürchte dich nicht, denn es sind mehr, die bei uns sind, als die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah. Und siehe, da war der Berg voller feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Da bekommt jemand ganz neu die Augen geöffnet. Und ich denke, das ist genau das, was wir auch brauchen, was wir auch beten sollten. Herr, öffne uns die Augen für deine Wirklichkeit. Wir sind manchmal so blind und sehen nicht, was um uns herum geschieht, was da alles an göttlicher Präsenz um uns herum ist, gerade in manchen Situationen und Kämpfen, die uns nicht gefallen. Über all dem steht der Herr in seiner Herrlichkeit und die Engel mit ihm. Gott öffnet dem Diener Elisas die Augen und plötzlich bekommt er einen Blick für die Wirklichkeit Gottes. Wie sehr wünsche ich uns diesen Blick in Gottes ewige verborgene Welt und die damit verbundene Hoffnung. Es kann doch nicht sein, dass wir wirklich glauben, wir sind nur auf dieser Welt, um in den wenigen Jahren, die wir haben, so gut wie möglich über die Runden zu kommen. Ist es wirklich das Höchste meines Lebens, ein geleckt aussehendes Haus und einen Garten zu haben, der top in Schuss ist? Das kann doch nicht sein. Vielleicht kennen Sie aus früheren Zeiten den Vers, nur Arbeit war sein Leben, nie dachte er an sich. Nur für die Seinen streben war seine höchste Pflicht. Ist der bekannt? Ja, sehe einiges Kopfnicken. Wilhelm Busch hat diesen Vers einmal so zitiert und hat gesagt, das ist die Todesanzeige für ein Pferd, aber nicht für einen Menschen. Bei allem Respekt, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Gott will uns in eine viel größere Geschichte einbauen. Die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er dich gesehen und gewollt. Und nicht nur das, er hat uns je und je geliebt. Er hat uns als Erben des Himmels eingesetzt. Er hat uns alle Schuld vergeben. Gottes neue Welt soll unser neues Zuhause werden. In dieser neuen Welt werden wir Aufgaben übernehmen, die alles übersteigen, was wir uns je vorstellen können. Noch einmal, was ist das Ziel unseres Lebens? Welche Perspektive habe ich? Wir begegnen immer wieder Menschen, die meinen, dass mit dem Tod alles aus ist. Da kommt man halt in die Kiste, Deckel zu und fertig. Was für eine Horrorvorstellung. Auch Paulus empfand das im 1. Korinther 15 so. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten aller Menschen. Wenn dieses kurze Leben alles ist, wenn es keine größere Geschichte gibt als die paar Jahre, dann gibt es eigentlich nur eins. Trink, überzieh dein Konto, hau dir den Bauch voll, genieße so lange du kannst, denn morgen kannst du schon tot sein. Das erklärt auch vieles, was wir heute in unserem Land beobachten. Wenn das Leben auf dieser Erde alles ist, dann kommen wir ständig zu kurz. Und dann verlieren auch unsere Ziele ihren Glanz. Nichts hat Bestand, alles geht zu Ende. Himmel, das ist auch, wenn das endlich einmal aufhört, dass alle Dinge immer nach kurzer Zeit ihren Reiz verlieren und zu Ende gehen. Und das ist letztlich so, weil wir für mehr erschaffen sind. Der Prediger sagt uns, Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Und C.S. Lewis sagt, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen worden sind. Unsere Geschichte hat ein Happy End. Vor längerer Zeit besuchte ich eine Diakonisse, der es sehr schlecht ging und die sehr schmerzgeplagt war. Sie erzählte mir, dass sie sich den ganzen Tag über mit dem Sterben beschäftigt hätte. Ja, und dass sie sich das noch nicht so konkret vorstellen kann, wie denn der Himmel eigentlich so aussehen wird. Ja, eine sehr interessante Frage. Wie wird das denn so ganz konkret aussehen im Himmel? Die Bibel bietet uns, ehrlich gesagt, nicht sehr viele Anhaltspunkte. Sie beschreibt den Himmel als den Ort, wo die Menschen als sein Volk in unauflöslicher Gemeinschaft mit Gott wohnen, wo Gott ihre Tränen abwischen wird, wo es kein Tod, kein Leid, kein Schmerz mehr geben wird. Es wird auch keine Dunkelheit mehr geben. Der Herr wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit, so lesen wir in der Offenbarung. Das ist also das Happy End. Ich weiß, dass auch wir damals in der Jugend, so wie Adrian Pless, uns darüber unterhalten haben, wie denn das mit dem Himmel so sein müsste. Herumfliegende Engel, goldene Straßen, gelangweilte Heilige auf herumfliegenden Wolken, die auf der Harfe klimpern. Also genau so. Wahrscheinlich schauen die noch neidvoll auf die Erde, weil da ist wenigstens was los. Nein, also das konnten wir uns nicht so richtig vorstellen. So ein Ort ewiger Langeweile, Ewigkeit, Wahnsinn, so lang. Nein, heute denke ich ganz und gar nicht, dass der Himmel so ist. Die Bilder, die uns die Offenbarung beschreibt, die sind ja letztendlich symbolisch gemeint und wollen etwas anderes darstellen. Der Himmel ist ganz anders. Das Erste, was uns die Anhaltspunkte hier versprechen, ist, als Christen werden wir dazugehören. Wir alle leiden, litten immer wieder unter Zurücksetzung und Missachtung. Wir haben in unserer Lebensgeschichte oft nicht die Achtung erfahren, nach der wir uns gesehnt haben. In meiner Schulzeit habe ich immer sehr gelitten, wenn wir im Sportunterricht Volleyball spielen mussten. Sport und besonders Volleyball war so gar nichts für mich. Ich hatte immer Angst vorm Ball. Und werfen konnte ich auch nicht. Ich war immer extrem klein. Das führte dazu, dass die Mannschaft, die mich in ihr Team wählte, garantiert verloren hat. Und so war es dann auch. Keiner wollte mich in seinem Team haben. Ich war meistens die, die bis zuletzt übrig blieb und die zu keinem Team gehörte. Darunter habe ich schon gelitten, weil mir signalisiert wurde, du gehörst bei uns nicht dazu, mit dir können wir nichts anfangen, da verlieren wir nur. Wenn wir aber mal in diesen Saal, wo Jesus dann im Himmel seine Leute empfangen wird, reinplatzen werden, dann wird jeder von uns ob er gut Volleyball spielen konnte oder nicht, ganz persönlich empfangen. Und alle Anwesenden, die dort sind, werden freudig rufen: Herzlich willkommen in unserer Volleyballmannschaft. Wir werden alle mittendrin sein und wir gehören dazu, vollkommen ohne jede Einschränkung. Und dann heißt es, wir werden den König sehen in seiner Schönheit. Schönheit. Wir streben hier auf der Erde ständig alles an, was Schönheit beinhaltet. Wir verschönern uns selbst ständig. Wir verbringen unseren Urlaub dort, wo wir die Schönheiten der Natur entdecken können. Aber all diese irdische Schönheit kann letztlich unsere Sehnsucht nicht völlig stillen. Die Autorin Simone Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können. Not und Schönheit. Beides durchdringt unser Herz. Und ich denke, dass das wirklich so ist. Beides kann mir die Sprache verschlagen. Beides kann mein Herz anrühren und gleichzeitig eine Sehnsucht in mir entfachen, die nichts und niemand auf dieser Welt stillen kann. Schönster Herr Jesus, das Lied ist sicherlich auch hier sehr bekannt. Dieses Lied macht es deutlich: Nichts soll mir werden lieber auf Erden als du, der schönste Jesus mein. Jesus verheißt es den Menschen Gottes in der Offenbarung: Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit und du wirst ein weites Land sehen. Also, wir werden dazugehören und unsere Sehnsucht nach allem Schönen, nach Ästhetik und Stil wird gestillt werden. Das Dritte, was uns die Bibel andeutet, ist, es wird ein ungemein spannendes Abenteuer werden. Ein Vater erzählte einmal, dass sein kleiner Junge beim Zubettgehen anfing zu weinen und dem Vater sagte: Papa, ich will nicht in den Himmel. Warum denn nicht? Fragte der Vater. Na, weil ich da niemanden kenne. Ich glaube, dass diese Sorge im Himmel völlig unnötig ist. Ich glaube, wir werden einander erkennen und wir werden uns darüber freuen. Manche scheinen zu meinen, dass wir uns im Himmel dann an nichts mehr erinnern können, dass alles ganz anders sein wird. Das steht nicht in der Bibel, aber ich glaube, es wäre ziemlich unsinnig. Denn der Himmel kann mir ja nur so viel bedeuten, wenn ich weiß und wenn ich mich daran erinnern kann, wovon ich erlöst bin, was diese Vorbereitung hier auf der Erde bedeutet hat und was mich dann erwartet. Natürlich werden wir neue Körper haben, das ist auch gut so. Aber das, was uns als Persönlichkeit ausmacht, das werden wir erkennen. Das ist zumindest meine Überzeugung. Und das wird ganz spannend sein, denn wir werden Leute treffen, die wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. Es gibt inzwischen sehr viel zu lesen über Christen, die Todeserfahrungen gemacht haben, die für einige Zeit lang klinisch tot waren und dann zurückgekehrt sind. Und sie beschreiben ja unterschiedlichste Dinge, die sie erlebt haben. Es passt nicht immer alles ganz zusammen. Und man muss auch ganz klar sagen, das darf uns nicht die Bibel ersetzen. Es ist nicht keine Theologie, es ist nicht das, was in der Bibel beschrieben wird. Aber ich muss sagen, ich lese es gerne, weil es mich ermutigt und weil es meine Vorfreude auf den Himmel, weil sie Vorfreude wachsen lässt. Vielleicht hat der ein oder andere mal das Buch 90 Minuten Himmel gelesen. Das ist, glaube ich, eines der bekanntesten von Don Piper. Und auch er beschreibt, dass er Menschen wiedererkannt hat, in ja, anderen, neueren Formen, aber er hat Menschen wiedererkannt, mit denen er hier auf der Erde unterwegs war. Wir werden Menschen treffen, die wir lange nicht mehr gesehen haben oder die wir vielleicht auch noch nie gesehen haben. Zum Beispiel Abraham und Mose. Ich freue mich besonders auf die Begegnung mit Paulus selbst, dem ich sehr gerne sehr viele Fragen stellen möchte. Und ich bin gespannt auf Rahel, für die Jakob immerhin 14 Jahre geschuftet hat. Muss man ja mal wissen, wie die so aussieht. Und noch etwas. Es wird viel zu tun geben. Ich glaube nicht, dass der Himmel langweilig ist, sondern ich glaube, dass wir viele Aufgaben haben werden. In unserer Gemeinde ist vor vielen Jahren ein 12-jähriges Mädchen bei einem Unfall ums Leben gekommen. Und bei der Gedenkfeier haben wir darüber gesprochen, was sie jetzt wohl im Himmel machen wird. Sie war sehr musikbegeistert, hat unheimlich gerne gesungen in Kinderchören. Und wir haben gesagt, na, ist doch ganz klar, die wird jetzt da einen himmlischen Chor leiten. Da gibt es wahrscheinlich mehrere von. Und sie wird da voll einsetzbar sein. Und so ist jeder Mensch einzigartig in seinen Begabungen und ja, ich mache mir öfter Gedanken, wenn jemand stirbt, auch wenn Schwestern von uns sterben, was hat sie ausgemacht und was hat sie jetzt im Himmel wohl für Aufgaben? Das ist spannend, sich zu überlegen. Im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden sagt Jesus uns, du bist im Geringsten treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Wer hier auf der Erde in kleinen Dingen treu ist, den erwarten auch in der Ewigkeit große Aufgaben. Und die Bibel sagt auch, wir werden mit Christus regieren in Ewigkeit. Es warten also Aufgaben auf uns, die wir uns gar nicht vorstellen können. Regieren tun jetzt so die wenigsten auf der Erde hier, würde ich mal sagen. Also vielleicht werden wir König, Königin der Milchstraße und treffen uns dann mit dem Regenten über ein Planetensystem zu Regierungsgesprächen. Wer weiß? Auf uns warten tolle Dinge und das Tollste ist, alles, was wir erleben werden, das wird garantiert ohne Leid, ohne Schmerzen und ohne Tränen sein. In dem Gespräch, was ich mit der Diakonisse hatte, sagte sie dann, ich freue mich so drauf, endlich mal wieder einen Tag ohne Schmerzen erleben zu können. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Schmerzen, die werden wir im Himmel sicherlich so gar nicht vermissen. Also, wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Es lohnt sich. Wir wissen nicht, wann wir sterben werden. Das liegt in Gottes Hand. Und wenn unsere Lieben sterben, dann fragen wir uns manchmal, Gott, was hast du dir bei diesem Zeitpunkt gedacht? Wir müssen das aus Gottes Hand nehmen, müssen ihm vertrauen. Aber wir dürfen uns auf den Himmel freuen. Und um sich angemessen und ehrlich darauf freuen zu können, ist es auch notwendig, dass wir innerlich unser Leben auf dieser Erde loslassen. Denn nur wenn wir leere Hände haben, können wir uns freuen, wenn sie mit etwas Neuem gefüllt werden. Mit etwas Neuem, das absolut perfekt ist. Wir können uns auf den Himmel vorbereiten, indem wir hier das leben, was auch Paulus sagt. Christus ist mein Leben. Und dann können wir im Sterben auch mit Paulus sagen, und Sterben ist mein Gewinn. Amen.